heute ist, wirf meine Kugel aus der Bahn. Ich habe ja euch letzte Woche angefangen zu predigen, einfach über das aus der Bahn. Dass wir aus der Bahn, dass Gott manche Menschen einfach aus der Bahn wirft. Und mein Anliegen heute ist, euch nahe zu bringen, dass ihr euch so zur Verfügung stellt, Gott gegenüber, dass ihr sagt, okay Gott, dann wirf mich halt aus der Bahn. Wenn irgendwas an meiner Bahn nicht passt, dann darfst du mich da rauswerfen. Könnte ja sein, dass der ein oder andere in der Bahn ist, die er selber für ganz gut hält. Aber die Augen Gottes sehen Dinge manchmal ganz anders als wir. Amen. Okay. Danke, Jenny. Genau, was wir uns vielleicht auch gar nicht so arg bewusst sind, ist, dass wir manchmal einfach so wie so unseren Weg festsetzen, unsere Bahn festsetzen und denken, so und so läuft es jetzt. Und was mich eigentlich wirklich mal eigentlich geschockt hat, ist, wo ich das erste Mal Ferienarbeit gemacht habe. Und ich glaube, das ist eine total gesunde Angelegenheit. Ich glaube, ich war 16 und ich durfte beim Bosch in Wernau Ferienarbeit machen. Und ich habe Sachen eingepackt, in Styropor getan und dann in Kisten und in Styropor reingetan, in Kisten, 8 Stunden am Tag. Allein das war für mich wirklich was ganz anderes als das, was ich gewohnt war. Und dann habe ich einfach gesehen den Alltag von diesen Leuten. Ich habe es, glaube ich, 3 Wochen lang gemacht, vielleicht habe ich es 6 Wochen lang gemacht. Ich habe es auf jeden Fall einfach ein paar Wochen lang gemacht. Und dann habe ich einfach, was mich total einfach irgendwie fast schon erschüttert hat, ist zu denken, dass die Menschen, die dort jahrelang arbeiten, bis an ihr Lebensende, bis zum Tag ihrer Rente, diese Sachen in Styroporkisten einpacken, in Styropor reintun werden, in die Kiste reintun und weiter. Ihr ganzes Leben. Und in der Pause Bildzeitung lesen. Und ich habe mir gedacht, was ist das für ein Leben? Was ist das für eine Bahn? Die Bahn von diesen Leuten ist einfach wie festgesetzt, das ist jetzt so. Und der eine oder andere sagt sich vielleicht, wie schön, dass ich einen Job habe. Und der eine oder andere denkt auch gar nicht mehr noch an irgendwas anderes, sondern so ist jetzt halt mein Leben. Und eigentlich ist das traurig. Wenn du keine weitere Perspektive hast, als jeden Tag einfach nur dasselbe machen. Ich weiß nicht, ob jemand da drin auch seinen Sinn sehen kann. Aber irgendwie ist das, weißt du, ich meine, wofür ist mein Leben da? Wenn ich so eine Arbeit mache und verstehe, dass es eine Plattform ist, um das Evangelium zu finanzieren, um meinen Dienst zu finanzieren, finde ich das was ganz anderes. Aber wenn das dein ganzer Lebensinhalt ist, ist es einfach wow. Und ich muss auch sagen, dass ich immer mal wieder an dem Punkt war, wo ich gedacht habe, jetzt wäre es eigentlich schön, wenn mein Leben einfach jetzt mal so weitergeht. Einfach mal so ein bisschen ruhiger, ein bisschen, wenn ich jetzt einfach mal meine Bahn passen würde, weil es war so oft, dass Gott sich einfach eingemischt hat in meine Bahn und mich aus der Bahn geworfen hat. Das erste war, als ich schon einfach errettet war und so weiter, aber ich habe einfach geglaubt, dass Gott Heil uns Krankheit sendet, damit wir was von ihm lernen. Und dann hat er mich einfach total aus der Bahn geworfen, als ich vor meinen eigenen Augen gesehen habe, wie bei jemandem der Fuß ausgewachsen ist. Die kannte ich auch noch, die Person. Das war nicht gefaked. Ist der Fuß ausgewachsen und die hatte wieder eine gerade Hüfte, 2 gleich lange Beine und er hat meine Theologie durcheinander gebracht. Und es hat mich so geschockt, dass ich weinen musste. Und ich habe zu Gott geschrien und ich habe zu Gott geweint und gesagt, Gott, du schickst doch Krankheit, um uns was zu lehren. Was war denn das? Meine Theologie war durcheinander. Und Gott war gar nicht schockiert, dass ich durcheinander war, dass ich geschockt war. Und ich bin in meiner Verzweiflung, bin ich zu Gottes Wort gegangen. Und dann plötzlich sehe ich, was ich schon immer wusste, dass Jesus eine nach dem anderen heilt. Und ich denke, boah. Meine Kugel war in der Bahn, dass ich dachte, dass Gott möchte, dass wir durch die Krankheit was lernen. Und wir können immer durch alles was lernen. Aber Gott schickt uns keine Krankheit, um uns was zu lernen, weil er keine hat. So einfach ist es. Tiefer wird es nicht. Und das sind so viele verschiedene Sachen, wo meine Theologie ein Stück weit schon festgelegt war. Eine von den Sachen, die einfach du hast so bestimmte Vorstellungen über Evangelisation, du hast bestimmte Vorstellungen über das Wirken des Heiligen Geistes und dann siehst du Sachen und erfährst Sachen und du kannst einfach nicht anders, außer zu sagen, wirklich, das ist der Heilige Geist und es ist anders, als ich es mir vorgestellt habe. Es ist anders, als ich es mir gedacht habe. Und ich möchte einfach heute am Beispiel von Paulus über das reden, wie Gott jemand aus seiner Bahn wirft, um uns zu inspirieren, dass wir am Schluss des Tages sagen, okay Gott, du kannst mich auch aus meiner Bahn werfen. Als allererstes Mal, lass uns gemeinsam aufschlagen, Apostelgeschichte 7. Und hier ist im Vers 57 geht's los, dass sie den Stephanus steinigten. Vers 58, als sie ihn aus der Stadt hinausgestoßen hatten, steinigten sie ihn. Das meine ich jetzt nicht, dass ihr aus der Bahn geworfen werdet, um gesteinigt zu werden. Das ist jetzt nicht der Punkt heute. Und die Zeugen legten ihre Kleider ab zu den Füßen eines jungen Mannes namens Saulus. Und sie steinigten den Stephanus, der betete und sprach, Herr Jesus, nimm meinen Geist auf. Und niederknien rief er mit lauter Stimme, Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht zu. Und als er dies gesagt hatte, entschlief er. Saulus aber willigte in seine Tötung mit ein. Wer war der Saulus? Beziehungsweise dann der Paulus. Er war jemand, von dem es wichtig war, offensichtlich, dass er das gut findet, dass Stephanus umgebracht wird. Lass uns mal schauen, Apostelgeschichte 8, 1 bis 3. Fertig. An jenem Tag aber entstand eine große Verfolgung gegen die Gemeinde in Jerusalem. Und alle wurden in die Landschaften von Judäa und Samaria zerstreut, ausgenommen die Apostel. Es klingt jetzt ganz, ganz, ganz schlimm, aber Gott hat einfach die Christen unter die Heiden verteilt. Hat allerdings Verfolgung dafür benutzt. Gell? Es klingt sehr dramatisch, aber Gott hat seine Finger mehr im Spiel, als wir uns manchmal im Klaren sind. Gottesfürchtige Männer aber bestatteten den Stephanus und stellten eine große Klage über ihn. Saulus aber verwüstete die Gemeinde, indem er der Reihe nach in die Häuser ging und er schleppte sowohl Männer als auch Frauen fort und überlieferte sie ins Gefängnis. Der Saulus hat sich engagiert. Der war ein engagierter Gläubiger. Er hat sich nur für die falsche Sache engagiert, aber der war voll dabei. Der war voll engagiert. Er dachte, er sei gut unterwegs. Lasst uns mal in Apostelgeschichte 22, Vers 3 anschauen, wie Paulus über sich selber dachte. Da beschreibt er sein eigenes Leben und seine Veränderung. Apostelgeschichte 22, Vers 3. Ich bin ein jüdischer Mann, geboren in Tarsus in Zilizien, aber auferzogen in dieser Stadt zu den Füßen Gamaliels, unterwiesen nach der Strenge des väterlichen Gesetzes, war ich, wie ihr alle heute seid, ein Eiferer für Gott. Paulus, beziehungsweise Saulus, war ein außerordentlich gebildeter Mann. Wenn er in Tarsis aufgewachsen ist, bedeutet es, dass er auf jeden Fall eine Grundbildung hatte, eine Grundschulausbildung, eine Ausbildung auf einer weiterführenden Schule und man kann davon ausgehen, dass er auch eine Rhetorikschule gemacht hat, bevor er dann nach Jerusalem gegangen ist, um die Rabbinerschule zu besuchen. Paulus war ein außerordentlich gebildeter Mann und er war gebildet einfach auch in den geistlichen Gesetzen, die damals bekannt waren. Der war ein Mann, der wusste Bescheid. Der war einfach ein Mann, der viel konnte, der viel in sich investiert hatte und er war ein Mann, der einfach auch eifrig war. Schaut mal. War ich, wie ihr alle heute seid, ein Eiferer für Gott? Er hat für Gott geeifert, aber er hat nicht gewusst, dass der, für den er eifert, eigentlich gar nicht Gott ist, sondern das, was er gelernt hat. Er hat eigentlich für das geeifert, was er gelernt hat, aber er hat gedacht, dass er für Gott eifrig unterwegs ist. Was interessant ist, also er war eifrig, er war beliebt. Leute haben zu ihm aufgeschaut. Leute haben seine Aufgabe und seine Missionen unterstützt. Dadurch, dass er so gebildet war, war er einfach auch beliebt. Der war der Schlaue, der war der Abchecker, der war der Bandenführer, der war derjenige, der das Sagen hatte und andere haben gesagt, wenn er das sagt, ist es gut. Wenn er sagt, wir bringen die um, dann machen wir da mit. Wenn er sagt, dass Stephanus soll umgebracht werden, dann ist das wirklich gut, weil der kennt sich aus. Der hat Ahnung. Der ist besonders. Der war einfach ein Anführertyp. Der war ein Mann, bei dem schon die Bahn vorgezeichnet war. Er war von solcher Bildung und er war zu dem Zeitpunkt, hatte er schon so einen Einfluss, dass es einfach klar war, seine Karriere geht nach oben, so nationalem Einfluss über Israel. Seine Ausrichtung war ganz klar, er war ein Mann mit Bildung, er war ein Mann mit Einfluss und er war jemand, der Dinge in die Hände nehmen konnte und es auch geschafft hat. Er ging zu den Pharisäern, zu den Hohepriestern und hat gesagt, ich will die Christen umbringen, gib mir Schriftrollen dafür, gib mir die Genehmigung dafür. Und die hohe Priester haben gesagt, genau, das ist der richtige Mann. Wenn wir dem den Job geben, kriegt er das hin. Versteht ihr? Wenn ich dem den Job gebe, die Christen zu verfolgen und umzubringen, kriegt er das hin. Wir geben ihm diesen Auftrag. Versteht ihr, was das für ein Mann war? Das war ein Mann mit Durchsetzungsvermögen. Das war ein Mann, der dran geblieben ist, bis er gekriegt hat, was er wollte. Das war einfach ein krasser Mann. Das war ein eifriger, womöglich ein D-Typ, weiß nicht. Und er war einfach, er war eifrig, er war fleißig, er hat nicht aufgegeben, bis er das durchgeboxt hat, was er wollte. Er war ein Mann, der bereit war, Opfer zu bringen. Er war ein Mann, der bereit war, sich in Bewegung zu bringen. Ich meine, der ist dann losgereist von Jerusalem nach Damaskus, weil er ein Ziel hatte, zu ermorden. Weil er ein Ziel hatte, die Christen auszurotten. Der war einfach krass unterwegs. Und er dachte, dass er Gott gehorsam sei. Er hat gedacht, dass Gott toll findet, was er macht. Wahrscheinlich ist er morgens aufgestanden, hat gebetet und sich selbst im Gebet nochmal Gott angepriesen, wie toll er ist. Kann ich mir vorstellen. Gott, ich danke dir für diesen Tag. Ich danke dir, Gott, dass ich dir heute dienen darf. Ich danke dir, Gott, dass ich heute deinen Willen ausführen darf, dass ich in deinem Namen diese böse Gruppe ausrotten darf. Er war verblendet von seinem eigenen Eifer. Er war verblendet von seiner eigenen Popularität. Er war verblendet von seiner eigenen Bildung. Er war verblendet von seinem Status. Er war verblendet von seinem Einfluss. Er war verblendet durch den vorgezeichneten Weg, den er vor sich gesehen hat. Und er dachte, er würde Gott einen Gefallen tun und verfolgte dabei das Volk des Herrn. Und was ich total interessant finde, was Gott gemacht hat, um den Saulus zu kriegen, ist, er hat ihn geblendet. Den Mann der Verblendung hat Gott so geblendet, dass er 3 Tage nichts sehen konnte. Der Mann, der alles im Griff hatte, wurde von Gott so geblendet, dass er nicht mal mehr selber aufs Klo gehen konnte, weil er nicht wusste, wo es ist. Der Mann, der dachte, er hat alles im Griff und er kann der Anführer sein. Er kann ein nationaler Anführer sein. Er ist der Mann, der Karriere macht. Er ist der Mann, der zum Chef geboren ist. Er ist der Mann, der in Israel mal sagen wird, wo es lang geht und so weiter und so fort. Braucht jemand, der ihn an der Hand führt, um überhaupt noch vollends nach Damaskus zu kommen? Er hat sich nicht mal mehr selber Essen kochen können. In dem Haus, in dem er übernachtet hat, hat er sich durchtasten müssen, um zu wissen, wo er ist. Und im Prinzip ist er ja dann 3 Tage einfach nur auf dem Bett gelegen. Er wurde total hilflos. Der Mann mit der großen Zukunft, der Mann mit der großen Bildung, der Mann, der alles im Griff hatte, der große, große Eiferer für Gott, wie er von sich selbst gedacht hatte. Der verblendete Mann wurde von Gott so geblendet, dass er plötzlich seine ganze Unabhängigkeit verloren hat. Dass er plötzlich seine ganzen Anführer und Führer Eigenschaften wurden einfach bloßgestellt. Weil was kannst du? Was hast du? Was bist du, was du nicht von Gott bekommen hast? Wenn du ein tolles Hirn hast, wenn du dir Sachen gut merken kannst, ist es deswegen, was Gott dir geschenkt hat. Wenn du laufen kannst, wenn du deine Arme bewegen kannst, wenn du mit deinen Augen siehst, wo dein Messer schneidet, ist es deswegen, weil Gott dich beschenkt hat, dass du Augen hast, dass du Arme hast und dass du Beine hast. Und mit einem Mal wird dieser verblendete Mann sowas von geblendet. Und das Erste, was Gott sagt zu ihm ist, warum verfolgst du mich? Willst du mich veräppeln? Ich dien dir. Ich dien dir doch. Und den hat's umgehauen. Der Mann, der alles im Griff hatte. Der Mann, der diesen festen Stand im Leben hatte. Der diesen festen Stand in der Nation hatte. Den hat's umgehauen. Und alle anderen haben das Licht gesehen, aber er hat die Stimme gehört. Und Gott hat einen Mann berufen und aus der Bahn geworfen, den er sich schon ausgesucht hatte, vor Grundlegung der Welt. Gott hat sich nicht gedacht, weißt du was, der entwickelt sich ganz gut, das ist so ein heißer Typ, den nehme ich mir und dann werde ich was aus ihm machen. Sondern als Paulus im Mutterleib war, hatte Gott ihn schon berufen. Weil Gottes Wort sagt im Psalm 139, schon ehe ich im Mutterleib war. Nee, im Mutterleib hast du mich gewoben, aber im Jeremia sagt er, ehe ich im Mutterleib war, hast du mich berufen. Paulus war schon berufen, bevor er im Mutterleib war. Und Gott hat sich das angeguckt und gesagt, oh, der Eifer passt. Der Eifer passt, nur die Richtung passt nicht. Die Ausrichtung, die Opferbereitschaft passt. Nur für was er seine Opfer bringt, passt nicht. Aber der Paulus hat gedacht, es passt alles ganz toll. Und irgendwann mal hat Gott gesagt, jetzt hat es lang genug nicht gepasst, mir reicht. Hey, stopp. Und wisst ihr, was ich glaube? Ich glaube, dass der Tag seiner Bekehrung nicht wirklich ein schöner Tag war für ihn. Ich mag das, wenn Leute Jesus in ihr Herz aufnehmen und sie spüren so was Warmes und so einen Frieden. Und so. Und ich habe das erste Mal die Nacht durchgeschlafen. Und ich spüre einfach, wie alles neu und rein ist in mir und so weiter. Und den hat es umgedonnert, der war voller Sandmann, der war in der Wüste unterwegs. Sandmann, lieber Sandmann, nein. Den hat es einfach umgebrettert. Wart ihr schon mal auf heißem Sand? Okay, ich liebe die Natur und ich war in Amerika unterwegs. Und da war so schöner Sand in der Farbe, wie ich ihn noch nie gesehen habe. Und ich denke, boah, ich mache eine Naturerfahrung. Und ich laufe barfuß den kleinen Hügel hoch. Ich kann euch gar nicht sagen, wie schnell ich diesen Hügel runtergerannt bin, um meine Füße in die Luft zu strecken, weil der Sand so heiß war. Und hier liegt der Paulus mitten im Sand. Bam! Wird zum Sandmann. Gott hat sich einfach in sein Leben eingemischt. Und jetzt möchte ich einfach auch mal eine kleine Theologie ein bisschen stören, nicht als Gentleman. Weil ich würde sagen, Gentleman schmeißt niemand einfach so in der Wüste um und sagt, hey, weißt du was, ich sehe, dass Gott einen Plan hat für dein Leben. Und wenn du möchtest, kannst du diesem Plan zustimmen, wie wär's? Und Gott kommt, bam! Was denkst du, wer du bist, dass du mich verfolgst? Wer bist denn du? Also, ich dachte, wir kämpfen auf der gleichen Seite. Ist das nicht krass? Der war so davon überzeugt, dass er auf der richtigen Seite kämpft. Und Gott in seiner Güte haut den einfach um und sagt ihm, du kämpfst auf der falschen Seite und sagst, ach übrigens, ab jetzt wirst du auf meiner Seite kämpfen. Er sagt nicht, hey, du, ich hätte hier eine Berufung für dich, wenn es dir angenehm wäre, ich hätte da noch eine kleine Schulung für dich und du kriegst dann am Schluss ein Bibelschulzertifikat und ich stelle dir auch ein paar Jünger zur Seite, die dir helfen, dich unterstützen, die dann immer den Teppich für dich. Du bist es ja schon gewöhnt, dass die Leute die Kleider vor dir hinlegen, wenn du irgendwo hinkommst. Kennt ihr das bei der Steinigung vom Stephan? Das haben ja die Leute die Klamotten vor ihm hingelegt. Das heißt, er war Mr. Besonderling. Also gebe ich dir Leute, die dir einfach ausständig sagen werden, wie besonders du bist. Nein, doch, noch kein Hunger. Genau. Und ich finde es einfach krass, wie Gott reinkommt und diese ganzen Dinge sowas von niederschmettert, auf die er gebaut hat. Und was beim Paulus faszinierend ist, Paulus war ein Mann. Ab diesem Tag war Jesus jeden Tag seines Lebens, der Herr seines Lebens. Jesus war nicht einfach nur sein bester Freund. Jesus war nicht einfach nur derjenige, wo er sich überlegt hat, vielleicht will ich meine Berufung umsetzen, vielleicht nicht. Er war nicht derjenige, der, Jesus, ich bin krank, kannst du mich heute heil machen? Sondern Jesus ist an diesem massiven Tag zum Herr seines Lebens geworden. Und er hat in dieser Begegnung gesagt, Gott, alles, was du willst, mache ich. Wenn du willst, dass ich für dich den Märtyrertod sterbe, werde ich den Märtyrertod sterben. Der wusste ja genau, was er sich einlässt. Er war ja selber unterwegs, die Leute umzubringen. Er wusste genau, auf welche Seite er sich stellt, wenn er jetzt Jesus nachfolgt. Und für ihn war es von Anfang an, wenn ich für dich sterben muss, werde ich für dich sterben. Aber ich weiß, du bist König und du bist Gott und du bist Herr. Dieses Erlebnis hat die Ehrfurcht Gottes in ihm neu platziert und vor den wahren Gott gebracht. Und er hat sein ganzes Leben hingelegt für Jesus. Und was sich verändert hat für ihn, ist, dass er später über sich selber sagt, und das finden wir im 1. Korinther 4, 9 bis 17. Wir sind Toren, also Dummköpfe, Blödmänner, um Christi willen. Ihr aber seid klug in Christus. Wir sind schwach, ihr aber seid stark. Ihr seid herrlich, aber wir werden verachtet. Wir, die Apostel. Bis zur jetzigen Stunde leiden wir sowohl Hunger als auch Durst und sind nackt und werden mit Fäusten geschlafen. Wir haben keine bestimmte Wohnung und mühen uns ab. Mit unseren eigenen Händen arbeitend, geschmäht segnen wir, verfolgt dulden wir, gelästert bitten wir. Wir, der Kehricht der Welt, sind wir geworden, ein Abschaum aller bis jetzt. Dieser Mann, der so gloriös war, dieser Mann, der so was Besonderes war, dieser Mann, der so eine gigantische Karriere vor sich hatte, wurde zum Abschaum der Welt. Und er sagt, als er auf sein Leben zurückblickt, alles, was ich vorher hatte, war Abschaum. Alles, was ich vorher hatte, war Kot. Und was ich jetzt habe, ist so viel mehr wert, ist so viel herrlicher. Und das ganze Zeug, auf das er vorher gebaut hatte, hat er nicht mehr gehabt. Ich glaube, dass der vorher Kohle hatte. dass er aufgrund von seiner Bildung, aufgrund von seinem Status, aufgrund von seiner Herkunft, dass er ein reicher, wohlhabender Mann war. Und plötzlich hat er mal Geld gehabt, hat er mal nicht Geld gehabt. Hat er mal gute Klamotten gehabt, hat er mal nicht gute Klamotten gehabt. Und er hat gesagt, es ist alles wert, es ist alles in Ordnung, um Christi willen. Warum? Weil er ist aus der Bahn geworfen worden, von der mächtigsten Hand aller Hände, von Gott selber. Ich glaube, dass Paulus vorher immer genügend Geld hatte, seine Projekte umzusetzen. Und plötzlich braucht er Leute, die ihn unterstützen. Ich glaube, dass als die Hohepriester oder ihm diese Schriftrolle gegeben haben, dass sie ihm auch alles gegeben haben, was er gebraucht hat, um seine Mission durchzuführen. Jetzt musste er komplett auf den unsichtbaren Gott vertrauen. Wie krass ist das? Und einfach, was mir wichtig ist, was hat Gott mit Paulus gemacht? Paulus ist so ein starker Einfluss im Reich Gottes. Paulus ist so ein starker Einfluss bis heute. Ich glaube, man kann gar nicht zählen, wie viele Bücher über seine Bücher geschrieben wurden. Wie viele Gemeinden beeinflusst wurden durch die Offenbarung, die durch ihn kam. Gott hat seine Bildung durchaus genützt zu seiner Ehre, aber die Bildung wurde nicht verherrlicht. Ein Mann, der sein Leben hingelegt hat, der nach Europa gereist ist, dem wir als Europäer zu verdanken haben, dass das Evangelium so schnell nach Europa gekommen ist, ist ein Mann, der komplett aus seiner Bahn geworfen wurde. Und es klingt echt schön, wenn man es auf den Paulus überträgt. Aber die Frage ist eigentlich, erlauben wir Gott, dass er uns aus unserer Bahn wirft? Erlauben wir Gott, wenn wir vorgemalt haben, auch mit unserem christlich erneuerten Sinn. Vielleicht haben wir uns sogar eine fromme Bahn ausgemalt. Eine Bahn, wie wir denken, dass sie richtig ist. Erlauben wir Gott, dass wir sagen, wenn die Bahn, die ich mir vorstelle, nicht die Bahn ist, die du für mich vorgesehen hast, dann gebe ich dir heute grünes Licht, meine Kugel, meine Ausrichtung aus der Bahn zu werfen. Das klingt echt schön. Das klingt echt nett. Bis das Licht kommt und dich aus deiner Verblendung rausholt. Wir sagen ja, weil wir finden, dass wir eigentlich ganz gut unterwegs sind und wahrscheinlich in der Bahn laufen. Aber wer sagt denn wirklich, dass du so toll in deiner Bahn läufst? Wer sagt denn wirklich, dass deine Theologie so locker und cool ist, dass Gott nicht vielleicht morgen kommt und deine Theologie durcheinander bringt? Wenn er kommt, ist es cool. Wenn er kommt, ist es Hammer. Aber es kann sein, es fühlt sich nicht gleich Hammer und cool an. Es kann sein, es bringt dein ganzes Leben erstmal durcheinander. Es kann sein, es stellt erstmal in Frage, was du bisher gemacht hast. Es kann sein, es stellt erstmal in Frage den Weg, den du für dich ausgemalt hast, die Ausrichtung, die du dir für dich ausgemalt hast. Aber was sicher ist, ist, was du bewirken wirst, wenn Gott deine Kugel aus der Bahn wirft, ist weit größer, ist weit stärker, ist weit mächtiger, ist weit einflussreicher als das, was du bewirkst, wenn du deine eigene Kugel durch deine eigene kleine Bahn schiebst. Ich sage immer, 1000 Jahre von heute. Stell dir vor, 1000 Jahre von heute, wie du auf dein Leben zurückblickst. Heute wollen wir es, ganz ehrlich, wir wollen es halt schon ein bisschen bequem haben. Wir wollen es eigentlich schon irgendwie, wir wollen so ein bisschen unsere Ruhe haben und wir wollen einfach unsere Kugel durch unsere Bahn schieben. Aber 1000 Jahre von heute, wenn wir auf unser Leben zurückblicken und wir sehen, boah, hätte ich Gott an der Stelle erlaubt, meine Kugel aus der Bahn zu werfen. Wow, was wäre hier passiert? Ich fand es interessant, es war einer von den Leitern von Bethel, ich habe jetzt vergessen, ob es da Danny Silk war oder ein anderer. Und jedenfalls hatte der hatte einfach auf dem Herzen, Bethel zu verlassen und eine eigene Gemeinde zu gründen. Und er hatte einfach auch, ich glaube von Gott sogar, das Wort sogar im Traum, dass wenn er die Gemeinde verlässt, dass er eine eigene Gemeinde haben würde von 5000 Leuten, was ich sagen möchte, ein ganz guter Einfluss ist. Wenn du zu 5000 Leuten sprichst und die zu raussendest in die Gesellschaft, dann kannst du auf jeden Fall, hast du einen Einfluss und kann einem auch ein recht gutes Gefühl geben. Muss ich einfach mal so, ne? Guck mich nicht so an, come on. Wenn du 5000 Leute an einem Sonntag beeinflussen kannst, ist ziemlich cool. Also ich find's cool. Ich freue mich, wenn ich 5-7 Likes kriege, okay, auf meinem Instagram und so. Aber 5000 Leute ist richtig genial. Und dann hat er das dem Bill Johnson gesagt und dann hat der Bill zu ihm gesagt, Ich lass dich gehen und ich lass dich mit Segen gehen. Du darfst gehen. Aber ich habe den Eindruck, wenn du hier bleibst, wirst du mehr Menschen beeinflussen, langfristig, als wenn du rausgehst und die Gemeinde gründest. Und er hat sich, der Heilige Geist hat, ich sag's mal, der Bill Johnson, naja, okay. Also der Heilige Geist hat ihm das gesagt, wenn du in der Gemeinde bleibst und da dienst, wirst du mehr Menschen beeinflussen, als du beeinflussen wirst, wenn du rausgehst. Und dann hat er sich einfach dem unterstellt. Und heutzutage Millionen von Menschen hören seine CDs und sein Weg war schon vorgeplant. Er hatte sich das ausgedacht, wie das ganze Ding läuft und wie er seine eigene Gemeinde gründet und wie er erfolgreich sein würde und er wäre erfolgreich geworden. Aber wie gigantisch ist es, wenn Gott sagt, nee, deine Kugel sollte in einer anderen Bahn laufen und plötzlich kriegst du einen Einfluss, von dem du nicht mal hättest träumen können. Ich möchte, dass meine Kugel von dem König aller Könige, von dem Herr aller Herren in die Bahn gelenkt wird, die er für mich vorgesehen hat. Und wenn es zwischendrin unbequem wird, sage ich, okay. Ein Gebet, das ich gebetet habe von Anfang an, ist Gott jederzeit, wenn ich in eine falsche Richtung gehe, jederzeit, wenn ich was mache, was nicht in Ordnung ist und wenn ich mich aus deiner Bahn wegbewege, darfst du in mein Leben eingreifen und sagen, stopp. Und du darfst mich so stoppen, wie du es tun musst, damit ich in der richtigen Bahn bleibe. Wenn es weh tut, tut es weh. Wenn es eine Katastrophe braucht, braucht es halt eine Katastrophe. Weil manchmal bleiben wir einfach sowas in unserem Ding, dass was Massives kommen muss, dass wir rausgehen. Dass das Massives kommen muss, dass wir sagen, Mensch, stimmt, ich bin hier echt falsch gegangen. Manchmal klopft der Heilige Geist erst zart an und dann redet er vielleicht durch Geschwister und dann redet er vielleicht durch Träume. Und trotzdem verändern wir nichts und schieben unsere Kugel durch die Bahn und denken, naja, geht da trotzdem irgendwie und wir legen es uns zurecht. Und ich möchte heute einfach diejenigen von euch, die in ihrem Herzen ein Ziehen haben, dass sie sagen, ich möchte wirklich meine ganze Berufung mit Gott erfüllen. Ich möchte wirklich, dass meine Kugel in der Bahn rollt, die Gott für mich vorgesehen hat. Und ich möchte Gott heute ganz neu grünes Licht geben. Wenn meine Kugel auch nur ein Grad außerhalb der Bahn ist, dass es sie wieder neu ausrichten darf. Wenn meine Kugel möglicherweise in einer Bahn liegt, die ich mir selber ausgedacht habe und die gar nicht von ihm ist, dann möchte ich, dass er die Kugel in die Bahn reinschiebt, in die er sie reinschieben soll. Wenn ich mich selber verblendet habe, erlaube ich Gott heute, mit seinem Licht sowas von reinzuscheinen, dass ich die Wahrheit wieder sehen kann. Und wenn es mir zwischendurch unbequem ist, ist es für mich okay. Wenn ich zwischendurch Fragezeichen habe und denke, jetzt kapiere ich gar nichts mehr, ist es einfach okay. Alles, was ich tun werde, ich werde mich an ihm festhalten. Und ich werde ihm sagen, du hältst mich bei meiner rechten Hand. Und ich halte dich aber auch an deiner rechten Hand und an deiner linken und an deinem großen Zeh und an allem. Ich halte mich nicht fest an dem, dass ich denke, dass meine Wege vor Gott richtig sind. Ich halte mich nicht fest an dem, was ich die letzten 50, 70, 100 Jahre gelernt habe. Manche von euch, also genau, vielleicht hier, die das hier ankommen. Ich halte mich fest an dem Gott der Götter, an dem König der Könige, an dem Herr des Universums. Und ich sage ihm, hier ist mein Leben. Hier ist es, wie ich es mir ausgemalt habe. Möglicherweise habe ich mir vieles ausgemalt und es ist von Gott. Vielleicht ist es von dir und vielleicht habe ich mir Sachen ausgemalt und die sind einfach von mir. Und heute Morgen sage ich dir, Gott, wenn meine Kugel nicht in der richtigen Bahn ist, egal in welchem Bereich, schubst mich aus der Bahn. Schubst mich aus der Bahn. Schubst mich mit dem Licht, schubst mich mit Wasser, schubst mich mit, keine Ahnung was, schubst mich mit was auch immer es braucht. Vielleicht ist es ein Traum. Vielleicht ist es ein Gespräch. Vielleicht musst du nochmal ganz neu sensibel auf den Heiligen Geist hören im Umgang mit anderen Menschen. Vielleicht hat er dir schon immer mal wieder gesagt, hey, das, hey, mach das, hey, mach das. Und plötzlich weißt du, Mensch, dem Ding habe ich die ganze Zeit widerstanden. Dem jage ich jetzt nach. Ich habe euch ja schon gewarnt, wenn ihr Mittwoch da wart. Habe ich gesagt, ja, am Sonntag werde ich euch dann ermutigen, Gott zu erlauben, eure Kugel aus der Bahn zu stoßen. Und da sind wir heute angekommen. Und das ist nicht für jeden, weil nicht jeder will mit Gott durchziehen. Nicht jeder will so brennen. Manche wollen einfach es gemütlich haben. Und nicht jeder wurde zu der Zeit aus seiner Bahn geschubst. Paulus wurde aus der Bahn geschubst. Ich für meinen Teil, ich und mein Haus, ich möchte dem Herrn dienen. Ich und mein Haus, ich will, dass Gott uns jederzeit aus der Bahn schubsen kann. Ich, mein Mann und mein Sohn, nimm meine Bahn, Jesus lebenslang. Amen. Halleluja, kennt ihr das? Jesu, geh voran auf der Lebensbahn und wir wollen nicht verweilen, dir getreulich nachzueilen, führ uns an der Hand. Bis ins Vaterland. Zinzendorf. Menschen, die ihr Leben hingelegt haben. Ich habe mir gedacht, vielleicht können wir es nächstes Mal singen. Ich weiß nicht, ob du es schon kennst. Ich schicke dir mal das Ding. Halleluja, da können wir noch einen Rap draus machen. Ich habe schon den Text dazu. Aber wie gigantisch Menschen, die ihr Leben hingelegt haben bis zum Tod. Thank you.